Fritz und Sekt. Mit Hanna und Adriana.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spritz und Sekt. Heute mit Teil 2. Und mit dabei sind
Hanna. Nee, das ist doof, wenn man sich als erstes nennt. Daisy nennt sich man zuerst. Adriana, Tanja, Tobi und Hanna. So, so soll das klingen.
Okay. Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil zum großen Thema Finanzen. Wir haben in Teil 1 ja schon sehr viel gelernt. Vor allen Dingen die ersten Hürden überwinden. Wie fange ich an, mich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und was kann ich dafür tun? Und heute geht es vor allen Dingen darum, wie wir überhaupt darüber sprechen. Warum wir darüber sprechen sollten und warum wir es meistens nicht tun oder sehr ungern. Ja, erst nochmal herzlich willkommen, Tanja und Tobias.
Hallo.
Hallo.
Vorstellungsrunde machen wir jetzt nicht mehr, da sollen die Leute Teil 1 sich nochmal anhören. Kommunikation über Geld. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe Schweden als Beispiel rausgesucht. Wisst ihr, was in Schweden ganz anders läuft als in Deutschland?
Ich bin mir nicht sicher, weil ich weiß, dass es in einem skandinavischen Land so ist. Aber da sind die Gehälter von allen sichtbar.
Ja, und das ist in Schweden der Fall. Okay. In Schweden hat jeder eine Personennummer und über diese Personennummer ist sozusagen alles zentral über dich verfügbar, deine Gehälter, also dein Auto, was du fährst, was das für ein Modell ist, also wirklich, wo du Schulden hast, alles. Es ist alles, führt auf diese Personennummer zurück und dafür ist man halt sehr transparent und diese Auskünfte darf auch erstmal jeder einholen. Also nicht nur irgendwelche Behörden, sondern eben auch der Nachbar von nebenan, der gerne wissen möchte, wie du dir den Pool im Garten leisten kannst. Ich weiß doch nicht, wie viele Pools es in Schweden gibt, aber ja, oder das neue Auto. Und ob du das finanziert hast oder ob du das durch kein bares Erben sogar bar gezahlt hast. Gruselig. Das hat in Schweden aber folgende Auswirkungen. Es gibt keine Geheimnisse, sag ich mal. Jeder weiß oder kann sich zumindest die Informationen verschaffen, wie viel der andere verdient. Das heißt, man kann auch relativ offen über Geld sprechen. Und es soll auch der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau dienen, weil sich Frauen zum Beispiel eben auch die Informationen einholen können, wie viel der Mann auf gleicher Ebene verdient und warum ich selbst wahrscheinlich weniger verdiene. In Deutschland sieht das Ganze anders aus. Auch dazu habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht und die finde ich sehr erschreckend. 63% der Männer und 64% der Frauen reden nicht über Geldangelegenheiten. Das trifft sich wahrscheinlich, das stimmt überein mit euren Beobachtungen, ja, über, ja, Geld sprechen wir nicht. dabei ist auch noch auffällig, dass Menschen mit einem Volks- oder Hauptschulabschluss noch seltener über Geld reden als Menschen, die Abitur gemacht haben. Und ihr haltet euch fest, nur 59% der Befragten wissen, wie viel der Partner oder die Partnerin verdient. Das heißt aber auch, 41% wissen nicht, wie viel der eigene Mann verdient oder die eigene Frau.
Ja.
Ich finde das voll krass.
Das ist hart, ja.
Hanna, weißt du, wie viel dein Partner verdient?
Ja, und er weiß auch, wie viel ich verdiene.
Okay. Ihr arbeitet zusammen, ich denke mal. Ja.
Und es ist zufälligerweise unser Thema. Also das wäre ja komisch, wenn wir nicht drüber sprechen würden.
Ja. Vielleicht erstmal die Frage so in die Runde. Warum fällt es uns, vor allen Dingen in Deutschland, so schwer überhaupt über Geld zu sprechen? Wo kommt das her?
Ja, bleiben wir jetzt mal in unserer Zeit.
Mhm.
Das hat ganz viel damit zu tun, was in der Gesellschaft und in unserem Elternhaus üblich ist. Dies natürlich wiederum geprägt von den vorherigen Generationen. Und wir geben das einfach weiter. Das heißt, wenn du als Kind im Elternhaus, wenn da Geld das Tabuthema war, ja, dann konntest du damit auch keine Erfahrung sammeln. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dir dann auch im Erwachsenenalter schwerfällt, über Geld zu sprechen, ne? Weil wenn dir in der Kindheit gesagt wird, sowas fragt man doch nicht, ja, ja. Und du irgendwie herausgefunden hast, ja, dass deine Eltern auch nicht, oder du hast es zumindest nie gehört, dass sie sich über Geld unterhalten hätten, dann prägt es natürlich. Ja. Und dann ist es auch noch so, dass bei einigen oder vielen Menschen so ist, dass der Geldwert gekoppelt ist mit dem Selbstwert, den sie haben.
Okay.
Der dann auch bei dem Thema Gehalt spannend wird.
Ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Müssen wir denn daran etwas ändern? Müssen wir offener über Geld sprechen? Und wenn ja, wieso?
Also müssen, finde ich, ein nicht gut gewählten Begriff. Wir können, wir dürfen.
Oder ich sollten. Glaube,
ich glaube, es ist hilfreich, absolut. Also ich glaube, wenn wir offener über Geld sprechen würden, würde es gesamtheitlich den Menschen besser gehen. Das ist meine Theorie. Gerne würde ich auch das mal in der Praxis prüfen, ob das so ist, dass wir einfach alle viel offener drüber sprechen und ja, alle einfach eine gesündere Beziehung zu Geld haben. Ne? Weil das Thema finanzielle Gesundheit ist bei uns auch Thema. Natürlich gibt es die ökonomische Gesundheit und finanzielle Stabilität. Ja, das heißt, ich kann meine Fixkosten decken, ich kann fürs Altersvorsorgen, ich kann mir das Haus leisten, in der meine Familie gut leben kann. Ja, das sind alles ökonomische Aspekte. Darüber haben wir ja auch schon im ersten Teil drüber gesprochen. Aber was häufig unterschätzt wird in der Diskussion hier in Deutschland, sind die Emotionen in Bezug auf Geld. Ja, weil nur weil ein Mensch Millionär ist, heißt es nicht, dass er Stress hat wegen Geld, dass er Sorgen hat wegen Geld, ja. Und diese Emotionen wirken sich enorm auf deine finanzielle Gesundheit aus, auf dein tägliches Leben.
Das heißt, nur um das nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, mehr Geld macht dir es auch nicht unbedingt glücklicher.
Korrekt. Absolut korrekt.
Gut.
Ja, ich glaube, da gibt es auch eine Studie. Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber ich meine mich zu erinnern, es waren irgendwie um die 70.000 Jahresgehalt. Bis dahin führt die Gehaltssteigerung zu mehr Glück oder zu mehr Wohlempfinden und über 70.000 keine Veränderung mehr. Ne? Mhm. Also da sieht man auch spannend so, was macht Geld eigentlich mit unserem Leben? Ja.
Interessant. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen. Und ja, kann ich mir schon vorstellen. Weil okay, dann hast du halt, weiß nicht, kommt nächste Gehaltserhöhung und hast du halt wieder 400 Euro mehr im Monat. Aber eigentlich kannst du dir jetzt schon alles leisten, was du möchtest. Ja, was machst du denn damit?
Ich wüsste was.
Ja, man wird wahrscheinlich etwas finden.
Investieren, ja.
Ja, genau. Also bei euch geht es ja auch viel darum, ja, über Geld zu sprechen, zum Beispiel in einer Partnerschaft. Gut, wir haben eben schon festgestellt, wir wissen alle, was unsere Partner verdienen. Wie redet ihr denn zum Beispiel mit Familie und Freunden über Geld? Gibt's da so den engeren Kreis, mit dem ihr recht offen redet, oder redet ihr mit allen immer ganz offen, oder wie praktiziert ihr das im Alltag, sag ich mal?
Das ist durchaus sehr unterschiedlich, muss ich gerade, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, in der Familie sehr offen. Das war auch schon immer im Elternhaus so, dass wir auch darüber gesprochen haben. Das heißt, ich kenne auch die finanziellen Verhältnisse meiner Familie auch schon früher. Deswegen fällt mir das eigentlich nicht so schwer, über Geld zu sprechen. Bei Freunden oder Kollegen ist es unterschiedlich, muss ich sagen. Also es gibt einige, wo das auch sehr offen ist, mit denen ich wirklich auch darüber spreche, wo ich auch weiß, was die verdienen, wo die wissen, was ich verdiene. Und bei manchen habe ich noch nie drüber gesprochen. Also es ist ganz spannend, jetzt gerade mal so zu reflektieren, mit wem spreche ich drüber und wem nicht. Ja, es ist wirklich unterschiedlich.
Sprichst du mit Arbeitskollegen drüber?
Ja, aber auch da nicht mit jedem. Also es ist wirklich, ja, es ist unterschiedlich. Spannend, ja.
Okay, wie ist das bei dir, Tanja?
Ja, ich finde es super spannend, dass es sich massiv verändert hat, seit Tobias und ich eine Beziehung haben. Weil ich muss gestehen, früher hatte ich diesen Glaubenssatz, Geld ist mir nicht wichtig, Geld interessiert mich nicht. Es gibt so viel Schöneres und Besseres und Interessanteres als das Thema Geld. Und es hatte für mich keine Relevanz, wer wie viel verdient. Ne? Und durch A, meinen letzten Arbeitgeber und B, die Beziehung zu Tobias, ist das Thema Geld viel präsenter. Ne? Und jetzt auch noch mit dem Hintergrund, den Tobias hat, auch wirklich so finanzielles Wissen. Ne? Also, dass wir auch wirklich, also ich werde ganz oft gefragt, hier Tanja, der Tobias hat doch, der Tobias kann doch, der Tobias weiß doch. Kann er mir nicht mal irgendwie was sagen, erklären, zeigen, helfen? Ne? Genau, und das ist auch etwas, mein Weg in die Finanzwelt ist nicht über das Wissen gekommen. Mein Weg in die Finanzwelt ist über das gekommen, was mich von Herzen interessiert und von klein auf interessiert hat. Und das ist mein Faible für die Psychologie. Also warum tickt der Mensch, wie er tickt, das interessiert mich, ja. Deswegen habe ich auch Kommunikationspsychologie studiert, ja. Weil die Interaktion zwischen zwei Menschen ist für mich wahnsinnig faszinierend. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass bei dem Thema Geld unglaublich viel Psychologie steckt, ja. So habe ich mich dann darüber dem ganzen Thema genähert und jetzt ist es immer noch so, dass ich in diesem Metier bleibe und das heißt, wenn ich mich mit Menschen über Geld rede, das war jetzt glaube ich kein guter Satz, aber wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dass ich bei fachlichen Dingen immer noch gerne auf Tobias verweise, weil er da um einige Schritte weiter ist als ich, aber einfach so dieses bedeutet für dich Geld mehr Sicherheit oder mehr Möglichkeiten oder bedeutet für dich Geld Macht, ja. Mhm. Und das sind die Fragen, die mich interessieren und da spreche ich auch die Freunde und die Familie und wer mir über den Weg läuft drauf an. Also vielleicht nicht Bildfremde, aber
noch nicht.
Noch nicht. Vielleicht auch noch
mitten auf der Zeile in Frankfurt. Hallo, was verdienen Sie eigentlich?
Oh, das wäre mal ein spannendes Experiment tatsächlich. Vielleicht machen wir das mal.
Oh ja.
Ob die Leute antworten.
Finanzielle Transparenz, ja.
Mhm. Ich meine, darüber schon mal einen Beitrag im Fernsehen gesehen zu haben. Die Leute waren so 50-50, dass manche gesagt haben, nee, möchte ich nicht sagen. Und andere, die wirklich offen das kommuniziert haben. Also es war spannend. Ich kann es mal raussuchen, ob ich den noch finde und leite ihn euch weiter.
Sehr gerne. Cool, ja. Ja, das ist auch, ne, bei vielen ist das Thema Geld mit Scham verknüpft. Ja, also wir schämen uns für unser Gehalt, wir schämen uns über Geld zu sprechen, wir schämen uns nicht so viel uns leisten zu können wie der Nachbar, weil wir gehen ja permanent in diesen sozialen Vergleich und wir vergleichen uns natürlich mit dem Nachbarn, der mehr hat und mehr verdient oder zumindest vermeintlich, weil es ist ja so, dem übergewichtigen Menschen siehst du sein Übergewicht an. Aber du siehst den Menschen, der ein SUV fährt und in einem schönen Haus wohnt, nicht an, wie viele Schulden er hat und wie hoch sein Vermögen ist.
Das stimmt.
Das siehst du nicht. Du interpretierst nur, oh, der fährt schon wieder in Urlaub, der wohnt in dem schönen Haus und der fährt die dicke Karre. Ne? Ja. Und dann bewertest du. Oder danach, ja.
Der schöne Schein, ne? Der auch manchmal trügen kann.
Ja, absolut, absolut.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich wollte. hat sich schön entwickelt, dieses Gespräch. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Wir haben es eben schon kurz angesprochen, so Richtung Gehalt, Gehaltsverhandlungen. Bei mir stehen jetzt bald wieder Jahresgespräche an, da geht es auch immer um Geld. Ich habe gerade mal überlegt, also mit meinen Arbeitskollegen, vor allen Dingen mit denen ich die gleiche Tätigkeit ausüben wie ich, mit denen ich auch irgendwie so auf einer Stufe stehe, mit denen würde ich mich, glaube ich, niemals unterhalten, wie viel ich verdiene oder wie viele die verdienen.
Wir Menschen sind soziale Wesen und uns ist einfach die Gruppe, also früher war es ja so, wir sind abhängig davon, dass wir eine gute Beziehung haben zu den Menschen, weil du wärst verloren, alleine in der Wildnis, ja, du brauchtest diese Gruppe, die hat sich gegenseitig unterstützt und hat dafür gesorgt, dass es allen gut geht, dass Essen da ist, dass sie eine sichere Schlafstätte haben, ne? Auch Faktor Sicherheit wieder. Und das sitzt tief in uns, ja. Und deswegen ist der Aspekt, ja, also die, wenn du jetzt nach der Lebensqualität fragst, ja, Geld ist nicht so wichtig für deine Lebensqualität wie die Beziehung. Mhm. Ja? Vielleicht gibt's irgendwie Ausnahmen, ja, keine Ahnung, ja, möglicherweise. Aber die Chance ist sehr, sehr hoch, dass die Beziehung die wichtigere Komponente ist. Ne? Und Geld, das ist ja halt auch das Irrwitzige, wieso wir Geld so vermeiden, darüber zu sprechen, weil es betrifft sämtliche Lebensbereiche. Also das zieht sich in fast alles Erdenkliche, ist Geld eine Komponente.
Wenn wir dann schon so bei Gehaltsgesprächen sind, wie finde ich denn heraus, was dann so mein, einmal so mein Wohlfühlgehalt ist, um glücklich zu sein, um sowohl meine wirtschaftlichen Bedürfnisse zu
decken.
Zu decken, ja. Ich merke, ich verliere gerade schon wieder den Faden, das ist ganz schlimm gerade. Aber wie finde ich denn auch so ein bisschen den Wert heraus, also was ist denn meine Arbeit wert? Und wie
geht man da einfach ran? Also ich meine, bei dir steht es jetzt an, bei mir steht es nächstes Jahr an. Ich kann nur sagen, bei uns ist es so, wir kriegen halt also alle, die eingestellt werden, kriegen dasselbe Gehalt. Was ich persönlich, sei jetzt mal dahingestellt, wie ich das finde, ich denke halt, und da komme ich wieder aufs Thema Fairness, ich denke, dass der Wert mit den Erfahrungen, die du mitbringst, nicht immer gleich gedeckelt werden sollte vom Gehalt her. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns im Unternehmen alle gleich mit demselben Einstiegsgehalt gehandelt werden, dann ist ja quasi unsere Erfahrung, die mitbringen und das, was wir in der Vergangenheit geleistet haben, gleich null. Weil wir haben welche, die haben schon jahrelang Erfahrung gemacht in Studentenjobs, manche, die im Ausland waren, andere, die nur einen Bachelor haben, andere haben noch den Master gemacht. Und da ist es dann wieder so, da frage ich mich, wie fair ist das dann mit dem gleichen Einstiegsgehalt, ne? Aber da kann man, glaube ich, wahrscheinlich dann auch gar nichts mehr regeln, ne? Also wenn das fest gedeckelt ist, ne? Oder braucht man da, sagen wir mal, gute Argumente, dass man sagen kann, kann man da nicht doch nochmal drüber sprechen?
Ja, und da wäre, jetzt weiß ich wieder, worauf ich nachdenke. Ja, da wäre nämlich jetzt meine Frage, wie fange ich dieses Gespräch an? Weil eigentlich ist es total verrückt, das ist der Arbeitgeber, bei dem kriege ich das Geld für mein Leben und trotzdem ist es total komisch, mit dem über Geld zu sprechen, oder finde ich zumindest.
Ja.
Ich finde so Gehaltsverhandlungen, ich finde das so anstrengend und so, also ganz schlimm. Ich bin auch echt aufgeregt vorher. Dabei ist es total bescheuert, weil ich kriege von denen mein Geld, mit dem ich mir mein ganzes Leben finanziere und ich sollte mit denen darüber sprechen können. Warum ist das so schwierig? Und wie
geht man da einfach
rein? Wie geht man da ran?
Also, was für mich ein Gamechanger war in der Denkweise, du wirst für dein Wirken bezahlt. Du wirst nicht für deine Erfahrung bezahlt, du wirst nicht für deine Zeit bezahlt, die du dort absitzt, du wirst nicht für dein Studium bezahlt, was du vorher gemacht hast, du wirst für dein Wirken bezahlt. Also das, was du der Firma an Mehrwert bringst. Und wenn dir das mal durch den Kopf gehen lässt und dann überlegst, okay, wie wirke ich? Was ist mein Wirken in dieser Firma? Und wenn du das mal dich als Teil dieses Unternehmens betrachtest, das hat bei mir so einen völlig neuen Blickwinkel gegeben. Und ich finde es spannend, weil wir in Deutschland auch diese Sicht haben, ich werde für meine Arbeit bezahlt, also für meine Zeit bezahlt sozusagen. Mhm. Das ist ja dieses, wir haben nicht dieses Leistungsprinzip, sondern wir haben einen Job, der hat eine Arbeitszeit und wir werden am Ende des Monats bezahlt. Aber was ich jetzt letzten Endes geleistet habe in diesem Monat, keine Ahnung, sind wir wieder beim Thema Fairness. Ne? Und ich kenne ja auch andere, beide Seiten. Ich kenne ja auch die Selbstständigkeit, Unternehmertum. Da ist es ja so, wenn ich nichts mache, kommt kein Geld rein.
Naja, genau.
Ne? Also ich muss Leistung bringen, ich muss wirken, ich muss bei anderen Menschen wirken, um dafür Geld zu bekommen. Und je mehr ich wirke, desto mehr Geld bekomme ich. Oder auch in Strukturvertrieben ist es ja auch so. Ne? Also je mehr Umsatz ich mache, je mehr Abschlüsse, desto mehr Geld bekomme ich. Und da ist es ja auch da schaut man ja auch zu den anderen auf. Oh, guck mal, der hat diesen Monat, da werden Tabellen ausgehängt. Ne? Mhm. Also da weiß man dann auch, okay, der andere hat so viel diesen Monat Umsatz gemacht, cool, will ich auch erreichen, so, ne? Und im Angestelltentum, klassischen Angestelltentum, was ich jetzt bei euch auch rausgehört habe, ist so dieses so, oh, ich weiß gar nicht, wie viel der andere verdient und verdienen wir gleich viel und so. Also es sind wirklich zwei Welten, das finde ich sehr, sehr spannend.
Mhm. Ich muss da gerade noch dann auch so an den öffentlichen Dienst denken und Beamten und so weiter, weil da weißt du ja eigentlich, was die Leute so ungefähr verdienen. Du hast diese Tarifgruppen und so weiter und je nach Berufserfahrung bist du dann halt, steigst du da auf nacheinander und dann da gibt's dann auch Tabellen im Internet, wo du dann gucken kannst, wie viel du verdienst. Eigentlich hat man da Transparenz und trotzdem.
Ich meine ja. Mich würde halt mal interessieren, weil du jetzt gerade angesprochen hast, Wirken und Leistung, daran wird zu festmachen. Woran mache ich denn mein Wirken und meine Leistung fest, dass ich sagen kann, okay, ich möchte das und das haben. Vergleichst du dich dann mit anderen? Oder weil, gut, es gibt ja bei manchen, nehmen wir mal eine Anwaltskanzlei, die sagen, wir haben so und so viele Klienten jetzt in dem Monat entlang gezogen. Da hast du ja eine richtige Zahl, woran du das festmachen kannst. Ich könnte das jetzt bei mir nicht unbedingt sagen. Bei mir könnte ich sagen, wie viele Drehs ich jetzt in dem Monat eingetütet habe, so ungefähr.
Ja, also da hast aber, du da schon was.
Ja, aber das, also, weiß ich nicht. Wir haben das, dadurch, dass wir das immer untereinander bei uns im Team gerecht aufteilen, dass jeder ungefähr gleich viele Themen hat, würde ich sagen, dass wir dann alle irgendwie auf einer Ebene sind.
Und also, deshalb kriegt ihr alle das gleiche Geld.
Nee, tun wir nicht. Tun wir nicht.
Ach so, ja, nicht. Nee. Aber jetzt ja. Die Volontäre.
Ja, also wir Volontäre, wir werden, gut, das ist halt jetzt auch nochmal was anderes, weil bei uns ist ja eingeteilt, ich bin Volontärin für Planung, also für die Planung. Heißt, bei uns, wir die Planung tüten die ganzen Drehs ein. Die Redakteure oder die Volontäre, die bei uns Redakteure dann irgendwann mal sind, führen die Drehs ja dann aus. Aber das ist ja auch immer jemand anders. Also nicht ein Planer hat quasi einen Redakteur, dem er alles zuteilt, sondern es ist unterschiedlich. Und dann sind unsere Redakteure auch nicht nur für den Regiodienst eingeteilt. Okay, das geht jetzt sehr ins Detail bei mir vom Alltag her. Aber du kannst nicht wirklich alles so über einen Kamm scheren, würde ich mal sagen, weil jeder irgendwie eine andere Aufgabe erfüllt dann in dem Betrieb. Und wir aber als Volontäre trotzdem alle eins sind, obwohl wir für online arbeiten, obwohl wir normale Redakteure sind oder Planungsredakteure und wir unterschiedliche Sachen machen.
Mhm. Nochmal auch einen Schritt zurück da nochmal. Der Punkt mit dem Vergleichen, darauf wollte ich nochmal kurz eingehen. Da sage ich auf gar keinen Fall. Also okay. In dem Moment, wo du dich vergleichst, da sind wir wieder bei Fairness, da sind wir wieder bei, ja, der andere macht viel weniger oder ich mache viel mehr.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Also auf dieser Ebene gar nicht drüber nachdenken, das sofort streichen.
Mhm.
Bleib bei dir. Also es geht wirklich um dich. Was machst du? Was, also mal reflektieren einfach so, was hast du dieses Jahr geleistet, gewirkt, dass der Firma was gebracht hat, dass mehr Umsatz war, das vorangebracht hat, dass auch menschliche Faktoren ganz wichtig, ne? Du hast dazu beigetragen, dass das Team besser funktioniert, du hast keine Ahnung, in der Teeküche irgendwas Neues gemacht. Also es sind wirklich so Kleinigkeiten. Einfach dir das mal bewusst machen und schreibst für dich auf. Schreib mal 20 Punkte auf. Was hast du dieses Jahr gemacht, was gut war für das Unternehmen? Was hat dein Team vorangebracht? Was hat das Unternehmen vorangebracht? Die Abteilung? Einfach diese Punkte einfach mal sammeln. Weil in dem Moment, wo du dir selber bewusst bist, wie cool du bist, wie gut du bist, was du wirkst, wie toll du einfach bist, dann kannst du das auch rüberbringen. Und wenn du dann vor deinem Chef, deiner Chefin sitzt und sagst, ja, ich habe dieses Jahr das und das und das gemacht und ich bin es mir wert, jetzt so und so viel Geld mehr zu verdienen, da kann er gar nicht Nein sagen.
Das stimmt, ja. Verstehe ich auch, wenn du schon im Unternehmen bist. Wenn du dich jetzt aber zum Beispiel neu auf ein Unternehmen wirbst und sagst, okay, ich lasse meine Erfahrung vorher weg, wie du jetzt meintest, mit Studium, also Abschluss etc. Das würdest du trotzdem nicht einbringen, auch wenn du dich für ein neues Unternehmen oder komplett auf eine neue Position dann bewirbst?
Ja, doch. Also klar, das ist jetzt wieder ein anderer Ansatz. Ne? Also ich war gerade gedanklich bei dem Thema Jahresgespräch, Gehaltsverhandlungen. Ja. Aber wenn du jetzt natürlich neu in ein Unternehmen einsteigst, sind das ja ganz andere Voraussetzungen, weil da kannst du ja nicht sagen, ich habe das und das gemacht, weil du warst ja noch gar nicht da.
Eben, ja.
Ja, also klar, da ist es wieder so, kenne deinen Marktwert. Mhm. Also du musst schon ein bisschen recherchieren, du musst schon wissen, was sind übliche Gehälter auf der Position, was kannst du vorweisen an Qualifikation und dann, da würde ich dann wirklich Erfahrung spielen. Also da kannst du mal ganz gut sagen, okay, ich habe die und die Erfahrung mitgebracht, ich habe in der Vergangenheit schon das und das gemacht, das spielt da auf jeden Fall eine Rolle.
Ja. Okay.
Und es gibt immer Verhandlungspotenzial, auf jeden Fall. Und was ist das Schlimmste, was so passieren kann? Tut uns leid, wir können ihre Forderung nicht nachkommen, das ist zu viel, aber wir geben ihnen das und das. Also es kommt immer mehr dabei raus im Endeffekt. Ne? Also man darf ruhig ein bisschen hochpokern. Natürlich nicht überschweiflich sein, aber es geht immer was.
Und ich gehe auch mal davon aus, dass du dich ja weiterentwickelt hast, also Fähigkeiten dazugekommen sind, Prozesse. Du bist schneller geworden, ja. Und dadurch, dass du das jetzt schneller abarbeitest, kannst du auch einen größeren Umfang haben. Oder bei den Planungen, die du erstellt hast, ja, also du weißt bestimmt, es gibt einen Scheißplan, ja, und einen sehr guten Plan.
Das Wort darf man hier benutzen.
Ah, das ist gut. genau. Und ne, also wenn du sagst, ja, bei den Plänen, die ich ausarbeite, ja, da ist die, weiß nicht, irgendwie Fehlerquote oder ne? Also halt für deine Branche entsprechend, ne? Ja. Dass du halt sagst, okay, durch diese Weiterentwicklung habe ich diesen größeren Mehrwert erzeugt und dementsprechend. Und zu dem anderen Aspekt, wenn ihr euch vorbereitet für dieses Gespräch, mal wirklich Gedanken drüber machen, über die Zahl, ja, also mit welcher Zahl ihr reingeht, und dann fühlt mal rein, also euch selbst gegenüber, habt ihr das Gefühl, ja, diese Zahl bin ich wert. Ne? Also, weil das spüren die Vorgesetzten in aller Regel, ja, also sagt jetzt irgendwas, aber ist sich selbst nicht sicher oder fühlt sich gar nicht danach. Ja. Oder sagst du wirklich hier mit Brust raus und gerade Rücken und hier, zack, also ich bin sowas von diesem Betrag wert und tack, 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 das sind meine Argumente, ja. Und da gibt's Möglichkeiten. Also es gibt auch eine super coole Sache, die ihr mal machen könntet. Schreibt euch einfach mal so die Zahlen auf einen Zettel, ja, oder macht euch wie so eine, ja, schreibt mal so verschiedene Zahlen mit, je nachdem, 100 Euro Differenzen immer. Und dann stellt euch mal auf diesen Zettel drauf, okay, wie fühlt es sich an, wenn ich nach 2000 Euro frage, ja, wie fühlt es sich an, wenn ich nach 2100 frage, nach 2200, nach 2300? Und dann werdet ihr feststellen, die eine Zahl ist so, oh, ja, und so könnt ihr euch dann der Zahl annähern, mit der ihr euch erstmal wohlfühlt, vielleicht auch nochmal noch mit anderen sprechen, weil vielleicht gibt's ja auch nach ein bisschen Arbeit, ja, eine Zahl, die noch größer ist, wo ihr euch wohlfühlt.
So ein guter Ansatz.
Mhm. Ich habe ja gerade schon ganz viel mitgenommen. Wunderbar. Ich konnte meine Fragen zwar nicht ordentlich formulieren, aber ihr habt wunderbar alles erklärt, was ich wissen wollte. ich würde jetzt mal ein bisschen zum nächsten Thema übergehen, weil wir mit Leuten in unserem persönlichen Umfeld ja ganz anders über Geld sprechen. Da wird ja dann nicht unser Hanseln oder unsere Tätigkeit irgendwie mit Geld bemessen, sondern da geht es dann darum, wie geben wir das Geld aus zum Beispiel. Ich möchte zum Thema Partnerschaft übergehen. Über Geld reden, haben wir gerade schon festgestellt, fällt uns allen nicht immer gleich leicht. Wir kommen in eine neue Beziehung. Über Geld wurde erstmal noch nicht gesprochen oder war nicht wichtig, war nicht Thema. Ist ja auch schön, wenn das im Dating keine Rolle spielt. Wie spreche ich denn das Thema an?
Einen Schritt zurück.
Okay.
Du glaubst, dass es im Dating noch keine Rolle spielt.
Vielleicht.
Tut es. Aber, ja, genau das ist es. Also ihr sprecht vielleicht nicht aktiv drüber, ja, von wegen, hey, wie viel verdienst du eigentlich bei deinem Job? Allerdings, ihr geht essen, Kellner kommt mit der Rechnung, ja, oder ihr sagt hier, Rechnung bitte. Mhm. Wer zahlt die Rechnung?
Ja, wird geteilt, ja.
Aha, ja. Spannend.
Ja, das ist nämlich die Frage. Diese Frage habe ich auch wirklich Freundinnen gestellt, wie so ihr Denken darüber ist. Ja? Es gibt Männer, für die ist das klar, ich als Mann bezahle die Rechnung. Und wenn dann die Frau sagt, nee, also wir teilen, ist das für sie ein Signal von Desinteresse oder... Ne, also er fühlt sich vielleicht nicht mehr so als Mann, weil er möchte sie ja einladen und so weiter.
Gut, dann wäre er für mich dann aber auch
Die Sache ist, es ist gleich auch noch was anderes, wenn du halt so deine ersten Dates hast, ja, und sagen wir es mal so, also klar, ich glaube nicht, dass irgendeine Frau da widerspricht, wenn man sagt, man wird auch gerne mal eingeladen, aber oh, ich persönlich doch. Kriege ein schlechtes Gewissen irgendwann, ja, also ich möchte nicht, dass der Mann immer zahlt, ja, gut, mittlerweile ist es so, entweder man teilt oder der eine übernimmt das eine Mal und der andere übernimmt das andere Mal, also dass das irgendwie ein Ausgleich halt ist, ne, aber Ich weiß von vielen Frauen, dass die, gerade was die ersten Dates angeht, die holen dann ihre Geldbörse raus und tun so, als würden sie halt dem Mann die Möglichkeit geben zu sagen, okay, ich übernehme alles, ja, und gehen aber eigentlich schon von vornherein davon aus, dass er es übernimmt. Also das ist quasi nur so ein Zeichen, so ich nehme es raus, aber ich pack's gerne wieder schnell weg.
In welchem Jahrhundert leben die denn?
Ja, du, das ist, also ich habe das schon öfters gehört.
Gehört, aber nicht gemacht.
Nee, ich nicht.
Okay, danke. Du darfst dazu bleiben.
Nee, ich finde, dass das schon ein Ausgleich sein sollte. Also,
ja. Also ich, man muss nicht immer alles auf den letzten Cent teilen, nee. Aber so grob 50-50. Aber genau das ist das Problem, weil bei der, wenn zwei Menschen, egal ob jetzt das Paar ist oder auch Freunde, ich meine auch Freunde gehen mal zusammen essen, ja, oder was trinken, ne, da hat man ja ähnliche Diskussion, theoretisch, praktisch. Und wir dürfen uns bewusst machen, nur weil ich so denke, nur weil es für mich normal ist, nur weil es meine tolle Freundin auch, weil sie auch so denkt wie ich, dass es mein Gegenüber auch tut. Also die Chance ist sehr gering, dass er komplett identisch denkt wie du. Vielleicht ist es so, aber hier hilft wirklich das darüber sprechen, weil wir neigen dazu, etwas unbewusst anzunehmen, ja, und es kann halt passieren, dass es dann halt wirklich kracht, ja, wenn es dann halt wirklich gegenteilig ist, ja, wenn wir aber drüber sprechen, dann passiert es auch manchmal, dass wir selber klarer werden, wie wir denn eigentlich denken.
Okay. Ja, viele Informationen, aber gut. Trotzdem bleibt so ein bisschen die Frage, wie spreche ich gerade in der Anfangsphase so ein großes Thema dann doch mal konkret an. Kann ja auch sein, dass man war dann ein paar Mal essen und ja, vielleicht hat mal der eine, mal der andere gezahlt, aber man merkt so, der eine, der will immer in Restaurants, die mir eigentlich ein bisschen zu teuer sind. Ich gehe dann da mit, weil ich will die nicht verschrecken zum Beispiel. Wie spreche ich denn dann an, hey du, können wir das nächste Mal vielleicht nicht zu dem teuren Italiener mit den Stoffservietten gehen, sondern lieber in die Pizzeria um die Ecke? Gerade am Anfang, wenn man sich vielleicht noch nicht so, also nicht so vertraut miteinander ist.
Du hast es ja im Prinzip schon gerade vorgemacht. Ja, ich wollte auch sagen, genau so. Sprechen, ja. Macht keine Wissenschaft daraus, ja. Es ist nicht mystisches Hexenwerk. Sprecht genau den Gedanken aus.
Nur da aber wirklich, also die Wahrheit sagen, ne, und nicht sagen so, ach, ich gehe lieber zu dem anderen Italiener, weil der schmeckt mir besser, sondern wirklich sagen, warum möchtest du zu dem anderen Italiener, weil mir der andere eben zu teuer ist mit den Stoffservietten. Also wirklich offen einfach ansprechen, du, hey, mir ist es gerade ein bisschen teuer, wenn wir so oft dahin gehen, wäre es für dich okay, wenn wir ein bisschen kostengünstiger essen können. Und wenn andere dann sagt so, ja, kein Problem, ich lade dich ein, dann nimm's an.
Ich hätte noch ein paar Fragen.
Ja, komm.
Es hat aber eher schon dann, also wir sind ja schon beim Thema Beziehungen gelandet. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie ist es denn, wenn man dann zusammenzieht? Wie handhabt man das oder wenn man auch verheiratet ist? Soll man ein gemeinsames Konto haben und jeder hat sein, also hat jeder noch ein eigenes oder was würdet ihr da empfehlen?
Sehr gute Frage. Ja, auch da wieder, was funktioniert für euch beide am besten? Es gibt unterschiedliche Modelle. Und am besten ist, wenn ihr euch darüber unterhaltet, ja, und gemeinsam schaut, was sind für euch Vorteile und Nachteile, womit fühlt ihr euch wohl und danach dann entsprechend handeln. Tobias kann ja mal die Modelle kurz vorstellen.
Ja, klar, ne? Also du kannst sagen, ich würde unterscheiden in drei verschiedene Modelle.
Okay.
Ich würde sagen, es gibt das erste Modell, wir bleiben getrennt. Also so wie du es eigentlich am Anfang der Beziehung machst,
ja.
Jeder hat sein Konto, jeder hat seine Finanzen. Aber auch da kann man sagen, das kannst du auch wirklich, du kannst auch getrennt das machen, wenn du schon jahrelang zusammenlebst. Aber auch da bitte gerne drüber sprechen und Offenheit als Transparenz, finanzielle Intimität leben.
Ja.
Und dann halt wirklich auch die konnten auch mal offenlegen oder zumindest auch mal sagen, über was reden wir denn da oder wie viel verdient der andere. Ne? Es geht nicht darum, bei dem Zwei-Kontenmodell wirklich jeder macht seins und wir reden nicht drüber, sondern es ist okay, wenn jeder seins hat, aber trotzdem weiß der andere auch, was der andere hat.
59%.
Genau, da sind wir nämlich, da sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Ja. Und auch dafür stehen wir. Also wir stehen auch für finanzielle Intimität. Wir möchten, dass Paare auch über Geld sprechen. Und das zweite Modell, dann gehen wir ins andere Extrem. Das zweite Modell wäre dann alles in einen Topf. Also wir machen ein...
Hui! Okay!
Ja, aber das ist auch spannend, die Reaktion, ne? Weil für andere ist das, wenn ich sage, ja, getrennte Konten, ist die Reaktion genau, wie du es gerade gemacht hast. So, was? Wie kann das sein? Das ist doch, wir sind doch eine Einheit. Das muss ein Topf sein. Mhm. Also auch da wieder, was Tanja gesagt hat, der eine tickt so, der andere so. Und spannend ist halt, wenn zwei Extreme zusammenkommen, dann wird's noch spannender. Aber bleiben wir mal dabei, bei dem anderen Modell, alles in einen Topf. Also wir machen ein Gemeinschaftskonto, da gehen alle Gehälter drauf, da gehen alle Rechnungen ab, da bezahlen wir unseren Urlaub von wirklich, ne, wir haben ein Konto, alles gemeinschaftliche Wirtschaft. Da wird's natürlich spannend, gerade wenn es dann um Kinder geht, Haus kommt ins Spiel, ihr heiratet, ne? Auch da darf man sich gerne mal Gedanken machen, wie das dann wirklich aussieht, falls es dann doch mal auseinandergehen sollte.
Ja.
Ne? Also das.
Das wollte ich, darauf wollte ich gerade hinaus.
Darf man, also, da darf man ruhig auch gerne mal drüber sprechen. Ne? Also das wird oft nämlich auch totgeschwiegen. So dann, ja, wird schon gut gehen, so ungefähr. Aber wir sehen auch an der Statistik, und es ist auch völlig in Ordnung, dass auch sich mal die Wege wieder trennen. Nur dann sollte es auch wirklich von vornherein gerne auch sauber geklärt sein. Mhm. Und da kann ich an der Stelle auch nochmal auf einen wichtigen Aspekt kommen, was auch oft da vernachlässigt wird, was ist, wenn was passiert.
Ja, eben.
Also ich hatte es jetzt in meiner eigenen Familie, da ist mein Onkel bei einem Autounfall verstorben und das passiert dann plötzlich unerwartet und dann steht eben die Frau erstmal da und weiß gar nicht, wow. Wie viel Geld haben wir? Welche Versicherung haben wir? Wie stehen wir eigentlich da? Haben wir Schulden? Ich habe gar keine Ahnung, wie komme ich an die Konten ran? Und das möchte ich gerne vermeiden, dass sowas vorherrscht, dass sowas passieren kann überhaupt. Also deswegen auch, selbst bei gemeinschaftlichen Konten kann sowas vorkommen, dass die Frau oder auch andersrum der Mann gar nicht Bescheid weiß, was haben wir denn eigentlich? Ja.
Aber es ist wahrscheinlich auch immer noch so der Fall, dass es meistens die Frau ist, die nicht so richtig Bescheid weiß. Wie sind da eure Erfahrungen?
Schon überwiegend die Frauen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Trend sich wandelt. Weil einfach, wenn du dir überlegst, ich habe jetzt die genaue Zahl, bin mir nicht sicher, aber ich meine, es war Anfang der 70er, da durften die Frauen überhaupt erst ein Bankkonto eröffnen. Richtig,
ich habe mit meiner Oma letztens drüber geredet und dachte so, das war so mindblowing gewesen, dass ich so dachte, die braucht die Erlaubnis von ihrem eigenen Mann, dass ganz sie ein Konto eröffnen darf. Auch,
dass sie arbeiten gehen
darf. Das ist 76.
Genau, und das sind, ich meine, das sind unsere Omas. Und das heißt, es ist noch so nah, dementsprechend, woher soll die große Erfahrung herkommen? Ja, und die Mutter, die Oma, das tolle Vorbild gewesen sein, wenn sie es ganz durfte. Also sie hatte noch nicht mal die Gelegenheit gehabt. Ne? Und noch ergänzend zu dem, was Tobias gesagt hat, und das dritte Modell fehlt ja sowieso noch. ich weiß jetzt nicht genau, wie lange du schon mit deinem Partner zusammen bist.
1,75 Jahre.
Okay. Mhm. Zum einen, das Kontenmodell darf sich ja auch wechseln über die Zeit. Ja, je nachdem, wohnt ihr schon zusammen, seid ihr schon verheiratet, habt ihr schon Kinder, ne? Also das sind ja schon nochmal unterschiedliche Phasen, so wie eng ist das Ganze schon, ja? Und was natürlich auch so ein Faktor ist, wie hoch ist der Einkommensunterschied, die Differenz?
Das macht natürlich auch nochmal was aus, ja. Ja, was willst du sagen?
Wir arbeiten ja meine Fragen nach und nach ab, wunderbar.
Dann können wir ja das dritte Modell vielleicht gerade noch machen.
Genau.
Genau, wir waren ja bei dem einen Extrem, wir haben alles getrennt, das andere Extrem, wir haben alles in einem Topf und das dritte ist einfach die Mischung aus beiden. Ne? Also es gibt getrennte Konten, es gibt aber auch ein Gemeinschaftskonto.
Ja.
Und dann ist da nämlich, kommt nämlich jetzt genau diese Frage ins Spiel, die ich dann auch gestellt hätte, wie sieht das aus mit der Aufteilung? Ne? Weil in der Regel ist es ja nicht so, dass beide gleich viel verdienen.
Mhm.
Und was ja dann auch naturgegeben ist, dass die Frau dann das Kind kriegt, wenn denn Kinder kommen. und dann wird da die Einkommensdifferenz noch größer. Und dann darf man da auch gerne mal drüber reden, wie ist es denn? Also wie viel Prozent der Miete zahlt denn jetzt wer und zahlen beide gleich viel in dieses Gemeinschaftskonto? Mhm. Oder wird das prozentual aufgeteilt? Oder also auch da wirklich Redebedarf, sehr viel Redebedarf.
Wonach habt ihr das damals aufgeteilt?
Ich hatte das, ich habe das schon mal durchgespielt, das Spiel. Und für mich war ganz klar, dass, also für mich kam nur dieses Dreikontenmodell in Frage. Also ich würde niemals mein eigenes Konto aufgeben, was man mir gehört. Das wurde mir auch von meinen Eltern so eingetrichtert. Und zwar vor allen Dingen, gerade als Frau hast du immer dein eigenes Konto und dein eigenes
Geld. Das hat meine Mutter mir auch immer gesagt.
Ja, genau. Und da bin ich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, nur ein gemeinschaftliches Konto zu haben. Wie Leute das gut finden können, ich fühle mich bei dem Gedanken so unwohl. Aber gut, können ja machen, wie sie wollen. Aber so allein aus rein praktischen Gründen einfach, sobald man zusammen wohnt und wirklich ja diese ganzen gemeinsamen Fixkosten hat, ist ein Gemeinschaftskonto einfach viel praktischer. Und gerade auch, wenn man essen geht, ist halt egal, wer zahlt, weil es geht halt vom gleichen Konto ab. Und als das Konto damals eröffnet wurde, war der Gehaltsunterschied auch noch sehr groß. Ich habe noch studiert damals. Und wir haben dann irgendwie geguckt, okay, wir brauchen für alle Kosten mit ein bisschen Puffer Summe X im Monat. Und dann haben wir mit dem Dreisatz ausgerechnet, wie viel Prozent sozusagen jeder dann von seinem Einkommen auf dieses Konto zahlen muss, damit das passt. Und also da hat dann sozusagen jeder prozentual von seinem Nettogehalt das gleiche eingezahlt. Die Absolutbeträge waren dann logischerweise ziemlich weit auseinander, aber es sollte für jeden gemeinsam, also gleich schmerzhaft sein sozusagen.
Macht ja auch Sinn, ist ja nur fair.
Ja. Als wir dann ungefähr gleich viel verdient haben, haben wir auch dann 50-50 gemacht. Also es wurde dann auch irgendwann angepasst, aber naja, anderes Thema.
Aber wobei da halt auch, vielleicht ein bisschen provokativ gefragt, ist es fair, wenn jemand Volontär ist, Student ist, 10% und jemand, der, ich sag mal, 8.000 Euro netto hat, weil er einen bombastischen Job hat oder ne? Und da 10%, ne? Weil wir sind ja fair, beide zahlen 10%, ja, aber das wirkt sich schon aus.
Ja, genau, da muss halt jedes Paar entscheiden, was ist für einen fair.
Ja. Ich hätte aber noch eine Frage, weil wir ja nochmal, wir haben jetzt Anfang Beziehung, Beziehungsstatus mit Zusammenziehen. Was ist denn, wir gehen jetzt mal ein paar Jahre weiter, wenn es gut läuft, du bist verheiratet, kriegst Kinder. Wir hatten ja Thema Sparbuch schon angesprochen. Was würdet ihr denn jetzt Eltern oder werdenden Eltern empfehlen? Was sind denn die besten Sparanlagen, damit dein Kind später was davon hat?
Investieren.
Ich wollte sagen, also, wir switchen auch gerade zurück genau. In Folge 1.
Ja, ich musste das nochmal gerade loswerden, weil wir eben das Thema Beziehungen so abgewickelt haben, das kam jetzt gerade noch.
Ist ja okay.
Ja, absolut. Also da haben wir ja wirklich den Faktor Zeit, weil da reden wir ja von mindestens 18 Jahren.
Eben.
Und da auf jeden Fall ein Depot, da reden wir dann über ETFs, Fonds, Aktien in dem Bereich. Also das sind ja Zeiträume, ist ein Traum eines jeden Anlegers.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel auch für meine drei Neffen ein Depot eingerichtet, wo ich jeden Monat reinzahle, weil ich einfach sage, hey, wenn ich damals diese Möglichkeit gehabt hätte, super geil, ne? Also stell mal vor, du kriegst mit 18 ein Depot, was schon gefüllt ist. Super. Ja.
Und dann eher ETFs oder Aktien? Sorry, ich muss das gerade nochmal nachfragen.
Das lässt sich so einfach nicht beantworten, aber für den Einstieg sage ich ETFs oder Fonds.
Okay, jetzt darfst du weitermachen.
alles gut. gut, dann bleiben wir mal bei den Kindern und Thema Kommunikation. Wie bringe ich denn Kindern, wie führe ich die an Finanzen heran? Wie seid ihr vielleicht herangeführt worden? Und was nehmt ihr mit diesen Erfahrungen mit, wie ihr das vielleicht mal bei eventuell zukünftigen Kindern machen würdet?
Ja, also zum allererst, das Wichtigste bei Kindern, nicht nur bei Finanzen, es ist die Vorbildfunktion. Weil Kinder schauen mehr darauf, was ihr tut und nicht das, was ihr denen erzählt. Ja,
stimmt.
Also wenn ihr selbst nicht so gut mit Geld umgehen könnt, aber dem Kind erzählt, du musst sparen, sparen. Ja, und selbst Frust-Shopping-Touren unternehmt, ja, weil ich bin jetzt gerade schlecht drauf, fühle mich einsam oder bin wütend und jetzt gehe ich erstmal mir Klamotten kaufen, das hat Auswirkungen, ja. Mhm. Und deswegen, da ist die Tat wichtiger als das Wort dem Kind gegenüber. Und ich fand da deine Eltern einfach großartig, dass die dich mitgenommen haben. Ne? Also auch wenn du vielleicht noch nicht alles verstehst und greifen kannst und vor allen Dingen ne, die Konsequenzen, die es hat, aber einfach zu zeigen, hey, du bist Teil dieser Familie und das ist ein wichtiger Teil und wir nehmen dich mit und führen dich heran, finde ich großartig. Also da Hut ab vor deinen Eltern.
Gebe ich gerne weiter. Wobei ja. Meine Mama hört das, glaube ich, auch. Liebe Grüße an der Stelle.
Und ja, sag du noch erstmal was?
Ja, ich würde es, ich hätte es genauso eingeleitet. Also Kinder lernen durch Nachahmen. Ne? Und genau das, wie ich es vorlebe, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich habe jetzt gerade mal so drüber nachgedacht. Ich würde wirklich auch da schon relativ früh anfangen, das Bewusstsein zu schaffen. Ne? Und das ist jetzt, also man sollte weder das eine extrem vorleben, dass wir dieses so, wir müssen sparen, wir geben das nicht aus, weil das führt später auch zu Problemen. Oder dieses andere Extrem so, wir können uns alles leisten, du kriegst alles, was du willst. Auch das führt zu Problemen.
Ja, ich glaube, jeder von genau. uns kennt Kinder ja. aus solch einer Erziehung.
Ja. Und da auch wirklich so ein gesundes Mittel zu finden an der Stelle. Aber auch wirklich schon früh anzufangen. Taschengeld ist ja auch ein krasses Thema an der Stelle.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Also da gibt's glaube ich auch so ich habe mich damit noch gar nicht tiefer beschäftigt, aber ich habe mal gesehen, da gibt's so Tabellen, so empfohlener Wert und sowas. Und ich würde aber da wirklich auch das Bewusstsein schaffen, dass Geld also einmal nur ein Zahlungsmittel ist, dass wir das nur nutzen als Zahlungsmittel, aber dass auch wirklich wir darauf achten müssen, zum Beispiel, wenn ich den Wasserhahn laufe, dass das zum einen schlecht für die Umwelt ist, aber auch, dass das auch Geld kostet. Ne? Auch das Bewusstsein, merke ich, oft fehlt bei Kindern. So, ja, ich lasse das Wasser laufen, ist doch egal, aber dass dieses Wasser auch Geld kostet.
Ich
hab das oder
sofort die Stimme meiner Mutter.
Ja, ja. Aber auch da wieder aufpassen, dass es nichts ins Extreme verfällt. Ja. Ne? Und dann auch wirklich schon zu schauen, okay, die Kinder bekommen regelmäßig Taschengeld und lernen damit dann umzugehen, dieses Haushalten. Ne, das Haushalten mit dem Geld. Und da würde ich tatsächlich auch schon diesen Anreiz setzen, schau mal, du kriegst jetzt so und so viel Taschengeld und da schon wirklich anzufangen, leg doch 10% davon schon zurück und dann schauen wir schon mal, wie kann sich das vermehren. Also wirklich von klein auf schon dieses diesen Gedanken zu pflanzen mit Sparen, Investieren, weil je früher, glaube ich, du da anfängst, desto besser.
Ja, in diese Richtung auch noch dieses nicht jeden Wunsch sofort erfüllen, ja, weil das hilft denen auch, mit dem Geld besser haushalten zu können und da auch unterstützen, so ein Bewusstsein zu schaffen von, okay, du kannst dir jetzt hier die Süßigkeiten kaufen, aber du wolltest doch diesen Pullover haben, ja. Du kannst jetzt entweder das Geld nehmen und die Süßigkeiten dir kaufen oder du tust das in die Spardose, damit du dir den Pullover kaufen kannst, ja, dass da einfach mehr Bewusstheit ist, aha, mein Geld ist begrenzt und ich entscheide mich jetzt hier für das kurzfristige Glück.
Ich wollte gerade sagen, kurzfristig oder langfristig
ja,
denken.
Genau. Ja, genau.
Habt ihr denn schon viele Kunden, die irgendwie auch Kinder haben, die sich schon darüber Gedanken machen? Oder ist es eher noch nicht so?
Was meinst du mit Gedanken machen jetzt?
Ja,
ob Kinder heranziehen an das Geldthema oder ja, genau. mit Kinderdepots und so?
Ja, beides. Also einfach, ob ihr Kunden habt, die euch zum Beispiel auch schon mal gefragt haben, ja okay, was mache ich denn jetzt für meine Kinder? Einmal irgendwie was anzulegen, aber eben auch, wie rede ich mit meinen Kindern darüber?
Also im Familienkreis, also ich bin auch schon Tante. Also das heißt, oder auch unserem Freundeskreis, dass dort schon einige Kinder haben. Ja, auch zum Glück kleiner, das heißt, da kann noch viel
kann man noch gemacht viel werden. Gutes bewirken.
Ja, spannenderweise wird eher da wirklich so der ökonomische Part in den Fokus gerückt und weniger, wie kann ich denn den Kindern den Umgang mit Geld beibringen. Und wo wir gerade dabei sind, Monopoly spielen. Ja, also das ist auch was, ja, einfach dieses Gefühl dafür zu bekommen.
Super spannend. Du hattest eben Frustkäufe angesprochen. Anderes Thema, aber finde ich auch super spannend. Das ist ja dann dieses kurzfristige Glück.
Mhm.
Wie kommt man da dahinter, sag ich mal, das überhaupt sich so einzugestehen, aufzudecken, okay, wenn es mir schlecht geht, dann kaufe ich was. Und also kann man das dann, wie kann man das so durchbrechen, sag ich mal?
Mhm.
Oder wie komme ich überhaupt erstmal dahinter, dass ich immer Frustshoppen gehe?
Ja, du könntest einfach mal ein Buch führen, und zwar, dass du aufschreibst, wie fühle ich mich jetzt gerade vor dem Kauf und dann das Gefühl nach dem Kauf.
Okay.
Weil am Anfang ist es wirklich ganz wichtig, mal diese Achtsamkeit zu entwickeln, ja, ohne etwas verändert zu haben, aber einfach mal achtsam zu schauen, wie fühle ich mich gerade, wie handle ich gerade, welche finanzielle Entscheidung treffe ich gerade und wie war mein Zustand davor und wie ist mein Zustand danach, also vor dem Kauf und nach dem Kauf. Und wenn du die Zuhörer, die das gerade hören, wenn wir dieses Thema haben, dann glaube ich, merken die recht schnell, oh, damit könnte ich ein Thema haben, ja, oder nicht. Das heißt, jetzt sind sie schon da an der Stelle, dass sie sagen, oh, ich glaube, da ist was dran. Ja, das heißt, jetzt fällt es ihnen nochmal auch einfacher. Also schriftlich ist immer das Beste, wenn du wirklich das aufschreibst, hast du es am klarsten. Und dann, um im nächsten Schritt das zu verändern, ich habe mal einen super tollen Podcast gehört und da hatte die Frau gesagt, sie hat 4 Regeln. Also, weil sie hat häufig in den Momenten geshoppt, in dem sie sich schlecht und hässlich gefühlt hat. Also es war so, oh, blöd. Und sie wollte sozusagen ihren Selbstwert und Anerkennung und Schönheit, ne, jetzt wieder hochpushen. Deswegen hat sie sich ein tolles Oberteil zum Beispiel gekauft. So. Und dann hat sie gedacht, okay, ist blöd, weil kostet mich sehr viel Geld, diese Lösungsstrategie. Und jetzt hat sie, ich glaube, es waren 4 Regeln. Wenn sie losläuft, sie zieht sich ihr schönstes Dress an. Sie legt Make-up auf. Ja, also sie
zelebriert das richtig, diesen Einkauf.
Ja, beziehungsweise wenn der Kauf dazu dienen soll, ja, sich schön zu fühlen und gut zu fühlen, ja. Manchmal sagt sie, hilft es schon alleine, dass ich mich zurecht mache, merke ich schon, ah, okay, eigentlich brauche ich mir jetzt nichts Neues kaufen. Also da schon mal, also bevor ich shoppen gehe, ziehe ich mir die schönste Hose oder das schönste Kleid, Oberteil an, lege Make-up auf, dass ich ich bin schön aus dem Haus gehe. Dann nimmt sie sich einen Barbetrag, also Cash, mit. Ja, das heißt, sie weiß genau, ich habe jetzt 50 Euro für meinen Einkauf, also Dollar, das war jetzt amerikanisch, egal. Aber ne, leg dir deinen Betrag fest. Ja, nicht, dass du dann in so einen Shoppingrausch verfällst, ja, und auf einmal so, hups, waren 300 Euro.
Ja.
Wenn du sagst, okay, 50 Euro und damit gehe ich jetzt raus und ich darf nur 50 Euro ausgeben, dann hast du es zumindest schon mal limitiert. Und dann sagt sie, das Kleidungsstück, was ich mir kaufe, oder es kann ja auch was Schönes für Deko, fürs Zuhause sein oder irgendwie sowas, ne? Muss schöner sein, besser sein als mein schönstes Stück.
Okay.
Und weil sonst hat es keinen Mehrwert, ne? Also es muss ja für eine Aufbesserung meines Kleiderschranks sorgen, ne? Und ich meine, es hätte 4 Regeln, aber 3 fallen mir jetzt ein.
Aber die sind schon,
ja,
ganz
schon mal gut, ja, auf jeden Fall.
Da frage ich doch gerade mal in die Runde, was war denn das Letzte, was ihr gekauft habt, wo ihr im Nachhinein gedacht habt, das hätte nicht sein gewusst?
Ich denke nach, wenn du schon die Antwort weißt, gerne geben.
Oh, da muss ich auch tatsächlich nachdenken. Mir fällt nämlich eine andere Regel ein, die ist ein bisschen pragmatischer. Die sogenannte 7-Tage-Regel. Wenn du den Impuls hast, etwas zu kaufen, denke 7 Tage drüber nach. Wenn du es dann immer noch willst, dann kauf's. Und In den meisten Fällen kaufst du es nicht. Und tatsächlich handle ich auch schon in den letzten Jahren so, dass ich wirklich, wenn ich mir was kaufen möchte, denke ich ein paar Tage drüber nach und wenn ich es dann wirklich immer noch haben möchte, dann kaufe ich es. Deswegen Fehlkäufe, klar gibt's das mal, dass vielleicht irgendwie, man hat auch mal dieses, wir hatten das letztens, da waren wir mal gemeinsam shoppen im Shoppingcenter und dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen heute nur Dinge, die ein Hell Yes sind.
Ah, ja.
Und das war echt gut, weil oft ist es ja so, man, keine Ahnung, man zieht irgendein Oberteil an und dann denkt man sich so, das sieht schon cool aus, aber ja, also eigentlich passt da gar nicht so wirklich.
So, hier. Es ist okay.
Es ist okay, genau. Ja. Und dann oft kauft man es dann und dann ärgerst du dich zu Hause.
Mhm.
Und da haben wir wirklich gesagt, okay, wir kaufen heute nur Hell Yes Stücke. Und dann haben wir wirklich ein paar Sachen wieder zurückgelegt und haben wirklich nur die Sachen gekauft, die wir jetzt auch tragen, wo ich immer noch sage, ja, Hell Yes, cool, zum Beispiel den Pullover.
Steht dir auch sehr gut.
Dankeschön. Ja.
Dein Bläser gefällt mir übrigens auch sehr gut.
Dankeschön. Wurde mir geschenkt. Ich habe es selbst gekauft.
Auf dem Spalt.
Kleidertauschpartys kann ich bei der Gelegenheit empfehlen.
Das ja. ist super. Ja.
Weil häufig ist es ja auch so, also mir geht's so, es muss gar nicht unbedingt neu sein, aber die Abwechslung, ja, ich fände es cool, einfach mal was anderes wieder anzuziehen. Ja?
Ja.
Und wenn man Freunde hat, Freundinnen hat, die vielleicht auch so ein bisschen ähnlich gebaut sind wie du, ja, aber es ist ja auch unfassbar, auch wenn, also wir haben ja in sämtlichen Formen und Farben Sachen bei uns im Kleiderschrank, was uns gar nicht passt, ne? Also von daher macht Kleidertauschpartys.
Gut, dann andere Frage, was habt ihr zuletzt gekauft, was ein richtiges Hey Yes war?
Also in Bulgarien waren wir shoppen, da waren viele Hey Yes Klamotten dabei. Oh, und Stiefel.
Ah, oh, Stiefel, okay.
Ja,
ja, auf sowas habe ich jetzt gewartet. Ein schickes Paar neue Schuhe oder so.
Ja, ja, wobei ich sagen muss, ich gehöre eher zu der Fraktion, mir fällt es schwer, Geld, was ich ausgebe, zu genießen. Also das Sparen fällt mir leicht. Ich bin sehr geeicht, ne? Sparen, 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 sparen. Aber ich habe zum Beispiel, beim Auto gibt's doch dieses Teil, wo du dein Handy reinstellen kannst, ne?
Mhm.
Ich hatte so lange das Handy einfach auf dem Beifahrersitz, ja, weil ich dachte so, brauche ich nicht. Geht ja auch so, geht ja auch so. Ich meine, das ist jetzt sogar ein Beispiel, das ist ja sogar richtig gefährlich, ja, weil ich habe dann immer auf den Beifahrersitz geschaut oder dann ist es verrutscht, dann habe ich dahin geschaut, ja. Und es war, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich mir diesen Halter gekauft habe und es war ein Traum. Es ist ein Traum, aber ich bin eher so der Typ Underbuyer als Overbuyer.
Da gibt es aber auch einen ganz, ganz tollen Tipp. Ich will sie jetzt nicht mal drehen, aber es ist, wenn du dir ein Band nimmst und das quasi einmal durch den Dings ziehst, dann kannst du es auch
durch den Lüftungsschlitz
machen. Genau, ja. Das macht meine Mom nämlich.
Okay. Den bin ich auch noch nicht gekommen.
Den habe ich entdeckt auf irgend so einem YouTube
Hat sie auch.
Da hatte ich aber schon den Alter. Wahrscheinlich, vielleicht hätte ich das dann auch gemacht.
Ne? Sowas bräuchte ich aber auch nochmal, weil das Problem bei meiner Lüftung ist, es sitzt halt hier. Also trotzdem müsste ich dann so gucken und eigentlich, wenn du eins hast, was halt direkt vorne an der Windschutzscheibe ist, dann hast du weniger noch, dass du irgendwie zur Seite gucken musst.
Hm. Ich habe lustig, weil ich habe genau für solche Dinge habe ich so eine Amazon-Liste. Ich nehme so, das sind Sachen, die brauchst du nicht unbedingt, aber die würden dein Leben doch ein bisschen leichter machen oder ein bisschen angenehmer. Und sowas schiebe ich dann in diese Liste rein. Mir ist neulich, als die Steuerrückzahlung kam, da habe ich ein bisschen was aus der Liste gekauft. Ehrlich gesagt, wie zum Beispiel diesen Arm hier. Macht das Podcast aufnehmen leichter.
Man will dazu sagen, den Mikroarm, ne? Also, das ist jetzt nicht schwer, dass wir irgendwie den Arm rumstehen.
Nein, kein Arm. Ja, super. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Thema habe, das ich unbedingt ansprechen möchte. Impulskäufe ist auch interessant, weil sich da wahrscheinlich auch unglaublich viel Einsparpotenzial raus ergibt.
Mhm.
Ich weiß nicht, hast du noch Fragen?
Ich glaube, meine Fragen habe ich alle noch geklärt. Also ich müsste jetzt mal hier schauen.
Hast du dich für ein Kontomodell entschieden, womit du dich wohlfühlst?
Ja.
Also weil du es gerade gesagt hattest, wegen dem Kontomodell, da noch vielleicht so als allgemeiner Tipp, denke nicht für den anderen. Also denke nicht für deinen Partner, kann man aber auch auf das Berufsleben übertragen. Ne? Heißt, frage, wie er darüber denkt, ja, weil es ist spannend, wie viele Missverständnisse entstehen, ja, oder du denkst, naja, weil mein Freund findet bestimmt das und das besser, also sagst du ja zu dem, von dem du glaubst, dass er für besser findet, ja. Das heißt, denke nicht für ihn. A, das finde ich auch, also es ist bei uns in der Beziehung auch, also ich erlebe es in unserer Beziehung das erste Mal, kannte ich von meinen bisherigen Partnern so in der Form nicht, hat aber auch viel damit zu tun, dass ich ja im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung viel gemacht habe. Das heißt, die Beziehung zu mir selbst ist heute auf einem ganz anderen Niveau als noch vor ein paar Jahren. Heißt, mittlerweile kann ich in unserer Beziehung meine Bedürfnisse äußern. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was viele nicht schaffen, ja, diese eigenen Bedürfnisse zu äußern, ja, weil ich aber auch das Vertrauen habe und die Gewissheit habe und auch die Erfahrung habe, dass die Reaktion von Tobias so ist, dass ich mich immer wieder öffnen kann, ja. Und es heißt nicht, dass wir zwei in allem die gleiche Meinung hätten, aber wir können immer unser Bedürfnis aussprechen, ja, und dann machen wir was daraus, wie auch immer die Lösung aussieht, ja. Aber es ist mir wichtiger zu wissen, was er wirklich denkt und was sein wahres Bedürfnis ist und dass er mich und mein Bedürfnis kennt und versteht, ja. Ergebnis offen, ja, wenn es gegenteilig ist. Aber es auszusprechen, das ist.
Das ist dann auch das, was ihr euren Kunden immer wahrscheinlich mitgebt. Ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Paare dann als Kunden.
Beides. Also, ich sag mal so das Thema mit Investment Einstieg, ne? Ja. Ist ja egal, ob Partner oder ohne Partner.
Aber gerade wenn wir halt Richtung Kommunikation gehen, das sind wahrscheinlich viele Partner, die dann kommen und Fragen haben oder dann auch vielleicht, müsst ihr mir sagen, erst mit euch überhaupt diese Themen ansprechen?
Zumindest in der Tiefe, sage ich mal.
Ja. Okay. Wollt ihr darüber mehr erzählen? Oder was sind so besonders große Konfliktpunkte, die einfach immer wieder auftauchen? So, wo, oder vielleicht merkt ihr auch, okay, das Paar hat schon mal versucht, darüber zu sprechen, aber kam an der und der Stelle vielleicht nicht weiter. Und deswegen sind die ja dann auch bei euch. Warum kommen denn Paare zu euch?
Ja, also der eine Aspekt, es ist, häufig wird über Positionen debattiert. Und was hilfreich ist, wenn man sich anschaut, welches Bedürfnis, welcher Wert steht denn dahinter. Ja, weil du hast viel Streit und Konflikt auf der Ebene der Position. Ich überlege jetzt gerade nach einem Beispiel, weil ihr schaut so, als ob ein Beispiel hilfreich wäre.
Ja, wäre hilfreich.
Fällt dir was spontan ein?
Ja, also was mir in den Kopf kommt, ist so dieses, was du auch gerade gesagt hast, was wichtig ist, dieses unterschiedliche, also das gemeinsame Verständnis ist wichtig. Und das fehlt oft, weil man sich A, selber gar nicht bewusst ist, wie denke ich über Geld, wie handle ich mit Geld, also was ist meine eigene finanzielle Landkarte. Und noch viel spannender ist es, wenn dann zwei Menschen zusammenkommen, wie handelt der andere und wie denkt der andere und wie fühlt der andere beim Thema Geld. Und das zu verstehen, das ist wirklich ein so krasser Mehrwert für die Beziehung, kann ich euch nur sagen. Also das ist echt krass. Und ein Beispiel ist zum Beispiel ein Paar, wo die Frau sagt, Geld, wir haben kein Geldproblem oder wir haben kein Thema mit Geld und der Mann daneben sitzt und einen roten Kopf kriegt und denkt so, ja wow, schön, dass du so denkst, ich denke nicht so. Also das ist schon spannend, ja.
Mir fällt noch gerade was ein, weil wir es vorhin auch hatten, ne? Der eine sagt, ich möchte hier zu diesem Italiener und der andere sagt, ich möchte zu diesem Italiener. Ja. Der eine möchte zu dem Italiener, weil er kostengünstig ist und er gerade nicht so viel verdient und da ist es halt günstiger, das Essen. Also der Wunsch nach dem Italiener ist, weil es einfach günstiger ist. Ja. Und der andere möchte zu diesem Italiener, weil der Wein dort so lecker ist und kein Italiener hat diesen Wein, ja. Und wenn man, ne, mehr so schaut, was steht denn dahinter, nicht einfach nur, ich will zu dem Italiener, ich will zu dem Italiener und ne, so, sondern mal schaut, okay, warum ist dir das denn wichtig? Ja, das wäre halt gut, sich darüber zu unterhalten.
Also einfach erst herauszufinden, okay, was möchte ich eigentlich? Im zweiten Schritt dann herausfinden, okay, was will mein Partner eigentlich? Und dann wird's interessant, okay, wie bringen wir das zusammen?
Also A, ja, natürlich innere Klarheit, was du möchtest, ist wichtig, ja. Und dann versuche aber erst, den anderen zu verstehen, bevor du versuchst, vom anderen verstanden zu werden.
Mhm.
Ne? Weil wir neigen dazu, ja, der andere muss doch verstehen, warum. Und ich erkläre dem jetzt so lange, damit er mich versteht, warum ich so denke und weshalb mir das so wichtig ist. Mhm. Ja? So denkt der andere sehr wahrscheinlich aber auch. Ja? Heißt, versuche zuerst, den anderen zu verstehen. Warum ist es ihm denn jetzt so wichtig? Ja? Was sind seine Beweggründe? Ja? Und wenn du ihn verstanden hast, dann erst im nächsten Schritt, weil er fühlt sich ja dann verstanden, bei ihm ist ja dann Haken dran, Welt ist in Ordnung, ja, er wurde verstanden, ja, weil ihn zu verstehen heißt noch nicht, mit ihm einverstanden zu sein.
Mhm, ja. Richtig, ja.
Das heißt, du hast ihn jetzt verstanden, er ist happy, weil er weiß jetzt, die Tanja weiß jetzt, wovon ich spreche und warum mir das so wichtig ist. Und dann erkläre ihm oder ihr, was dir wichtig ist und weshalb es dir wichtig ist, genau.
Okay, dann wird der andere halt viel aufgeschlossener dafür
sein. Absolut, absolut. Ja. Ja. Wir Menschen, wir wollen verstanden werden. Wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden, wir wollen verstanden werden. Das ist elementar in jeder Beziehung, also nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in beruflichen Beziehungen zu den Eltern.
Mhm.
Ja, also das Kind möchte gesehen, gehört, verstanden werden. Also, ja, das ist wirklich von Babyalter an.
Dann vielleicht Richtung Ende. Wie ist es denn für euch, nicht nur zusammen zu sein, zusammen zu wohnen, sondern auch noch zusammen zu arbeiten? Da gibt's doch bestimmt auch ab und zu Konfliktpotenzial.
Ach, überhaupt nicht. Ja, auch klar, natürlich. Also das ist, wie du schon gesagt hast, da gibt's Konfliktpotenzial und da ist es umso wichtiger, offen darüber zu sprechen. Ja, weil es ist eine doppelte, dreifache Herausforderungen, die wir da gerade haben an der Stelle, ja. Aber auf der anderen Seite auch doppelt, dreifach so schön, wenn es denn dann zusammen funktioniert und wenn wir gemeinsam in die gleiche Richtung laufen.
Zeugt ja auch von einer guten, stabilen Beziehung, wenn es auf allen Ebenen passt, sowohl beruflich als auch privat.
Ja, absolut, absolut. Ja. Und da ist es halt, also ich glaube, einer der größten Gefahren ist, dass man dazu neigt, in die private Zeit zu viel Business zu holen. Ja, also da sind wir auch schon immer mal wieder so ein bisschen in diese Falle gestolpert, bis dann einer gesagt hat, so, okay, und jetzt mal kurz Business beiseite schieben und jetzt sind wir nur hier als Paar und es geht jetzt um unsere Liebe und uns und nicht um irgendwelche Instagram-Follower oder dergleichen.
Deswegen hatten wir in der letzten Folge schon herausgefunden, lieber die 1 Million Instagram-Follower als 1 Million Euro.
Genau.
ja, dann gerne zum Abschluss nochmal, wie man euch erreicht. Wir verlinken natürlich alles gerne. Was habt ihr denn noch vor, zum Beispiel auf Instagram? Weil da haben wir die meisten Follower, das heißt, da werden Leute von diesem Podcast höchstwahrscheinlich auf euch treffen.
Genau, schaut gerne mal auf unserem Instagram-Profil vorbei, Tanja und Tobias. Dort gibt's regelmäßig auch wertvollen Input zum Thema Finanzen, aber auch zum Thema Kommunikation. Also wie sprechen wir über Geld, wie sprechen wir in der Beziehung über Geld, aber auch was kann ich mit meinem Geld machen, wie kann ich investieren, was sind erste Schritte. Dazu haben wir jetzt auch zwei Workshops in petto, die jetzt demnächst rauskommen. Da geht es einmal um, wie kann ich starten als mit dem Investieren und bei dem anderen geht es wirklich um die Geldfinanzpsychologie. Ne? Was steckt eigentlich dahinter, warum handle ich so? Und wir haben auch eine Homepage, tanjaundtobias.de, dort stehen auch noch ein paar Infos.
Tanja und Tobias, sag ich dazu. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart für zwei wunderbare Folgen. Ich glaube, ich habe ganz viel mitgenommen. In vielerlei Hinsicht. Wie geht's dir, Hanna?
Ja, erstmal verarbeiten, erstmal sacken lassen. Das muss jetzt erstmal verarbeitet werden, bis sich das mal alles so gesettelt hat. Aber es war sehr, sehr schön mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe guten Input bekommen, wie ich anfangen kann. Und ja, dann hoffen wir, dass ihr genauso viel mitgenommen habt wie wir. Und möchtest du das Schlusswort übernehmen?
Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns überall, folgt Tanja und Tobias und vergebt die 5 Sterne auf Spotify. Macht's gut, ciao.
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 Tschüss.